DW Menschen und Märkte.
Kommt die Euro-Krise zurück? Die portugiesische Bank Espírito Santo braucht eine Finanzspritze. Neue Partnerschaft? Die USA werben um die Gunst der afrikanischen Staaten beim ersten US-Afrika-Gipfel in Washington. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich heiße Nicolas Martin und grüße Sie herzlich. Portugal hatte eigentlich vor knapp 2,5 Monaten den europäischen Rettungsschirm verlassen. Und jetzt das. Das größte portugiesische Bankhaus, die Banco Espírito Santo, muss gerettet werden. Die Bank war bereits auf dem besten Wege, in die Insolvenz zu schlittern. Ein Rekordverlust ist dafür verantwortlich. Außerdem vermutet die portugiesische Notenbank illegale Geschäfte im Traditionsbankhaus Espírito Santo. Nun wird die Bank mit europäischen Geldern wieder aufgepäppelt, allerdings unter neuem Namen, Daniel Sulzmann.
Jetzt werden es also die europäischen Steuerzahler erstmal richten. Die ehemalige Banco Espírito Santo bekommt insgesamt 4,9 Milliarden Euro. Portugals Zentralbankchef Carlos Costa verkündete die Nachricht am späten Sonntagabend. Die Bank von Portugal hat in Abstimmung mit den europäischen Behörden, ich unterstreiche in Abstimmung mit den europäischen Behörden und eingedenk der bestehenden Rechtslage in Sachen Banco Espírito Santo beschlossen, dass eine neue Bank geschaffen wird, auf die die bisher von der Espírito Santo Bank betriebenen Aktivitäten übergehen. Novo Banco ist der Name der neuen Bank. Die dafür notwendige Finanzspritze stammt aus den Hilfsgeldern der EU für Portugal. Das Land hatte eigentlich mehr als 6 Milliarden Euro aus diesen Geldern übrig, zurückgestellt für schwächelnde Banken, und bis vor wenigen Wochen hatte niemand geglaubt, dass die Gelder benötigt würden. Denn im Gegensatz zum Nachbarland Spanien war die portugiesische Finanzkrise, die vor 3 Jahren dazu geführt hatte, dass das Land unter den Rettungsschirm der EU geflüchtet war, in erster Linie keine Bankenkrise. Doch jetzt kommt doch noch alles ganz anders. Die Bank wird unter neuem Namen weitergeführt, die Risiken unter dem alten Namen in eine sogenannte Bad Bank eingebracht. Die Traditionsbank Banco Espírito Santo ist am Ende, aber die Hilfe war absehbar und fast schon unvermeidlich. Regierungschef Ministerpräsident Pedro Passos Coelho hatte schon am Wochenende aus dem Urlaub heraus angekündigt, dass er es für zwingend halte, die portugiesische Traditionsbank nicht im Stich zu lassen. Die finanzielle Stabilität ist wichtig für unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze. Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, um diese Stabilität zu garantieren. Aber in dieser Phase muss die Bank von Portugal handeln und nicht die Regierung. Und die Bank von Portugal handelte. Die Führung der neuen Bank wird einem portugiesischen Bankenabwicklungsfonds anvertraut, der schon 2012 gegründet wurde. Für die Gläubiger und Aktionäre ist das trotzdem kein gutes Geschäft, sagt der Wirtschaftsfachmann Avelino de Jesus. In erster Linie werden die Aktionäre die Kosten tragen. Die Garantie der Bankeinlagen besteht weiter, aber die Aktionäre und die Gläubiger werden die Hauptlast der Verluste tragen. Und die sind gewaltig. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres verlor die Bank rund 3,6 Milliarden Euro. Der Börsenwert rauschte so schnell und konsequent in den Keller, dass der Handel mit den Aktien der Heilig-Geist-Bank, wie das Kreditinstitut übersetzt auf Deutsch heißt, zeitweilig ausgesetzt wurde. Zum Verhängnis wurde der größten Privatbank in Portugal ihre Verflechtung mit dem zusammengebrochenen Firmenimperium der gleichnamigen Familie Espírito Santo. Jahrzehntelang war die Bank von einem Mitglied dieser Familie geführt worden. Jetzt wird dem ehemaligen Chefbanker Ricardo Espírito Santo Salgado sogar Geldwäsche vorgeworfen. Der Mann musste eine Kaution von 3 Millionen Euro hinterlegen, um nach seiner Festnahme vor 2 Wochen vorläufig aus der Haft entlassen zu werden. Die Holdings der Familie Espírito Santo waren an Tourismusunternehmen, Krankenhäusern, an landwirtschaftlichen Betrieben und der Energiebranche beteiligt. Dort waren ebenfalls Milliardenverluste angehäuft worden, die jetzt letztlich auch zum Untergang der Traditionsbank Banco Espírito Santo führten.
Daniel Sulzmann. Und wir blicken in die USA. Barack Obama hat eingeladen. Staats- und Regierungschefs aus 50 afrikanischen Ländern sind nach Washington gereist, um am ersten US-Afrika-Gipfel teilzunehmen. Bis Mittwoch geht es neben Fragen der Sicherheit und Entwicklung vor allem um eines, die Wirtschaft.
Africa is one of the fastest growing continents in the world. You've got 6 of the 10 fastest growing economies in Africa.
Afrika ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen weltweit. Barack Obama macht also keinen Hehl daraus, dass die USA auch ein Stück vom Wachstumskuchen abhaben möchten. Doch wie könnten alle afrikanischen Länder von einer verstärkten Zusammenarbeit profitieren? Hilke Fischer ist dieser Frage nachgegangen.
Afrikas Wirtschaft boomt. An Afrika kommt kein Investor vorbei. Afrika ist der Kontinent der Chancen und des unentdeckten Potenzials. Solche Schlagzeilen dominieren seit Jahren die westliche Sicht auf den lange für vergessen erklärten Kontinent. In der Tat sind die Zahlen beachtlich. Im vergangenen Jahr wuchs die Wirtschaft im Schnitt um rund 4%. Viele Länder liegen weit darüber. Für das laufende Jahr prognostizieren internationale Organisationen knapp 5% Wachstum, für 2015 sogar 5,7%. Die Afrikanische Entwicklungsbank schätzt, dass dieses Jahr viermal so viel Investitionskapital aus dem Ausland nach Afrika fließen wird wie noch im Jahr 2000. 1 Milliarde Konsumenten, die jährlich mehr als 60 Milliarden US-Dollar ausgeben. Eine Mittelschicht, die sich nirgendwo sonst auf der Welt so schnell entwickelt. Schier unerschöpfliche Ölvorkommen und riesige landwirtschaftlich nutzbare Flächen. An all das wird Barack Obama gedacht haben, als er die Staats- und Regierungschefs von 50 afrikanischen Staaten zum US-Afrika-Gipfel nach Washington einlud. Die Erwartungen an das Mega-Event seien auch von afrikanischer Seite hoch, sagt Ayo Johnson. Der Journalist und Gründer des Afrika-Portals Viewpoint Africa kommt ursprünglich aus dem westafrikanischen Sierra Leone. Inzwischen lebt und arbeitet er in Großbritannien.
Die Vertreter der 50 Staaten erhoffen sich von dem Gipfel, engere wirtschaftliche Beziehungen zu den USA zu knüpfen. Sie wissen, dass es eine riesige Möglichkeit ist und sie zukünftig die Wahl zwischen verschiedenen Investoren haben können. Das ist für Afrika eine sehr gute Nachricht.
Bislang investiert vor allem ein Land in Afrika, China. China baut Straßen, China setzt Konsumgüter ab, China kauft Rohstoffe. Das Land ist Afrikas größter Handelspartner, es schlägt die USA um Längen. Die Rohstoffe sind der Grund, weshalb es seit einigen Jahren für die meisten afrikanischen Staaten wirtschaftlich steil bergauf geht. Die Weltmarktpreise für Öl und Edelmetalle, aber auch für landwirtschaftliche Produkte wie Kaffee, Kakao und Tee sind hoch. Außerdem hätten viele afrikanische Regierungen ihre Wirtschaft in den vergangenen Jahren gut gemanagt, sagt Stefan Klaasen. Er ist Professor für Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen.
Circa 56% oder 58% der Bevölkerung waren Mitte der 90er Jahre, haben von mit weniger als einem Dollar pro Tag gelebt. Das ist jetzt auf circa 45% zurückgegangen.
Es hat also Fortschritte gegeben. Zumindest ein Teil des Geldes ist bei den Armen angekommen. In Ländern wie Nigeria, die wegen ihres Ölreichtums ein Rekordwachstum verzeichnen, klafft die Schere zwischen Arm und Reich aber immer noch weit auseinander. Stefan Klaasen.
Das hängt natürlich wiederum so ein bisschen mit den Quellen des Wachstums zusammen. Solange das eben hauptsächlich auf Ressourcen basiert, sind manche Ressourcen, werden von wenigen kontrolliert und schaffen auch wenige Jobs. Und da ist es schwer, dass was bei den Armen ankommt, während andere Ressourcen, wenn es dann zum Beispiel Kaffee oder Kakao ist, das wird dann sehr, sehr viel breiter, führt das zu Vorteilen in der Bevölkerung.
Spätestens wenn die Preise für Öl oder Kaffee fallen, könnte es aber vorbei sein mit dem Boom. Denn eine ressourcenbasierte Wirtschaft kann nur in seltenen Fällen langfristig erfolgreich sein. Das südafrikanische Botswana ist so ein Fall. Die Bevölkerung ist klein, die Diamantenvorkommen schier unerschöpflich. Für fast alle anderen afrikanischen Staaten gilt, um langfristig erfolgreich zu sein, braucht man Jobs für die stetig wachsende Bevölkerung. Und die gibt es in der verarbeitenden Industrie. In Ländern wie Äthiopien und Kenia ist die Industrialisierung bereits im Gange. Internationale Firmen wie das Modelabel H&M lassen inzwischen hier ihre Kleidung nähen. Die USA spielten eine wichtige Rolle in diesem Prozess, sagt Entwicklungsökonom Klaasen.
Die haben eben seit Jahren diesen sogenannten Africa Growth and Opportunity Act, der im Grunde afrikanischen Ländern sehr großzügigen, bevorzugten Zugang zum amerikanischen Markt bietet für Produkte, die auch Industrieprodukte, die in Afrika hergestellt wurden. Das hat eben tatsächlich dazu geführt, dass sehr, sehr viele Firmen, Textilfirmen, teilweise auch aus Asien, nach Afrika umgezogen sind, dort produzieren für den amerikanischen Markt.
Die Europäische Union ist da restriktiver. Auf dem Papier besteht zwar ebenfalls eine Initiative, die afrikanischen Produkten zollfreien Zugang zum EU-Markt ermöglicht. Dafür muss allerdings ein großer Teil der Wertschöpfung in Afrika stattgefunden haben. Stoffe aus China zu importieren und in Äthiopien zu T-Shirts zusammenzunähen, reicht nicht aus. Der amerikanische Africa Growth and Opportunity Act ist auch Thema beim US-Afrika-Gipfel. 2015 läuft er offiziell aus, er soll aber erneuert werden. Für die USA und viele afrikanische Staaten ein wichtiger Schritt, um den afrikanischen Wirtschaftsboom in eine nachhaltige Bahn zu lenken.
Hilke Fischer berichtete. Und zum Schluss der Sendung blicken wir nach Spanien. Dort ist der Corte Inglés die beliebteste Adresse für einen Einkauf von Waren aller Art. Und die Zahlen des Kaufhauses sprechen für sich. Nicht nur in Spanien ist der Corte Inglés der Platzhirsch, sondern auch europaweit ganz vorne mit dabei. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Bianca von der Au.
In den Kaufhäusern der spanischen Kette El Corte Inglés findet man so gut wie alles, was das Konsumentenherz begehrt. Oder wie diese Kundin es ausdrückt, von der Schraube bis zur Designertasche von Louis Vuitton.
Hay de todo. Puedes encontrar desde un tornillo hasta un bolso de Louis Vuitton.
Über mehrere Etagen können die Kunden durch die schöne, bunte Warenwelt flanieren. Durch die Kosmetikabteilung über mehrere Etagen mit Kleidung, von der Hausmarke bis zum Designerteil. Und im Erdgeschoss durch den Supermarkt, wo man die Qual der Wahl hat, sich zwischen hunderten Sorten von Olivenöl, pürierten Tomaten, frischen Meeresfrüchten, Wein und Backwaren bis hin zum Salz aus Ibiza zu entscheiden. Die Qualität ist sehr gut und man findet alle Marken an einem Ort. Hier kann man in 2 Stunden alle Einkäufe erledigen und bekommt viele neue Eindrücke. Und was die Modemarken angeht, da lockt der Corte Inglés mehrmals im Jahr mit Rebajas, also Rabatten von bis zu 60%, die das Kaufhaus mit großen Plakaten in der ganzen Stadt bewirbt. Und auch im Kaufhaus selbst wird man alle 2 Minuten an die Sonderaktionen erinnert. Verpassen Sie nicht den 2. Schlussverkauf bei der Mode im Corte Inglés. Es gibt jetzt nochmal 20% auf viele Marken bei der Damen- und Herrenmode. Aber nicht nur die Rebajas machen den Erfolg der spanischen Warenhauskette aus. Hinter dem Corte Inglés verbirgt sich ein wahres Handelsimperium, das sogar eine eigene Modemarke, eine Telefongesellschaft, eine Optik sowie eine spanische Supermarktkette hält und außerdem Reisen und Versicherungen anbietet. Selbst wenn der Corte Inglés Umsatzrückgänge zu verbuchen hat, so verzeichnete das Warenhaus nach eigenen Angaben für 2012 einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Und damit ist der Corte Inglés nicht nur in Spanien der Platzhirsch, sondern europaweit die Nummer 1 unter den Kaufhäusern. In Spanien hat das Warenhaus mit dem grünen Logo gerade bei der älteren Generation einen hervorragenden Ruf. Immerhin gibt es den Corte Inglés seit mehr als 70 Jahren. Auch die Franco-Diktatur, in der Spanien vom Rest Europas isoliert war, hat das Warenhaus überlebt. Daher ist es für viele Spanier ein Garant für Qualität und guten Service. Der Corte Inglés hat einfach Tradition hier in Spanien. Es gibt ihn einfach schon so lange. Außerdem überzeugt neben der riesigen Auswahl der gute Service. Man kann hier ohne Probleme Sachen umtauschen, wenn einem etwas nicht gefällt, und dann bekommt man sein Geld zurück. Der Service ist einfach klasse. Der Corte Inglés, der übersetzt übrigens der englische Schnitt heißt und ursprünglich eine Schneiderei für Kinderbekleidung in Madrid war, ist mittlerweile mit 86 Filialen auf der Iberischen Halbinsel vertreten. 84 Geschäfte in Spanien, 2 in Portugal. Das Kaufhaus ist derart beliebt bei den Spaniern, dass sich nach Angaben dieser treuen Kundin jeder danach sehnt, einen Corte Inglés in seinem Wohnort zu haben.
Bianca von der Au über den Corte Inglés in Spanien. Und damit endet auch das Wirtschaftsmagazin für heute. Wir sind morgen wieder für Sie da. Die Technik hatte Jan Eisenberg. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.